Wir haben ja die Ayangis-Gebetswoche, die liegt hinter uns. Ihr wart sicher mit dabei und habt mitgebetet. Und ich möchte nochmal ein Thema aus dieser Ayangis-Gebetswoche heute Morgen aufgreifen, was mich eigentlich sehr bewegt und sicher euch auch zum Segen wird. Wir wollen mal das erste Bild dazu schalten von der Präsentation. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Bild. Das war ja in dem Ayangis-Heft mit abgedruckt. Und ich finde es so schön, wie diese verschiedenen Steine, ich habe nochmal richtig nachgeguckt, es sind also wirklich alles unterschiedliche Steine, doch in einem Kreis zusammengelegt sind, also einander zugewandt. Und dann hat man dieses Band also mit weißer Farbe darauf gelegt, darauf gemalt, als das Band des Friedens, das geknüpft ist zwischen diesen unterschiedlichen Konfessionen. Das soll dieses Bild darstellen. Also eine Einheit trotz der Vielfalt, trotz der Unterschiedlichkeit ist sie gegeben. Wir werden also darüber jetzt auch gleich noch mehr hören. Ich will diese Predigt überschreiben mit dem Titel Einheit besteht durch das Band des Friedens. Wenn wir an ein Geschenkband denken, dann ist das ja etwas Besonderes, wenn wir uns vorbereiten zum Geburtstag für einen Verwandten oder Bekannten, je nachdem, dann binden wir ja unser Geschenk meistens mit einer Schleife, mit einem Band auch zusammen. Verschiedenste, vielleicht kleine Kartons oder eine Kerze mit anderen schönen Dingen werden zusammengebunden und durch eine Schleife dann auch verschönert. Also das Band hält zusammen, es umgibt alles und genau das meint auch Paulus mit diesem Band des Friedens. Eine Einheit in einer Gemeinde ist dann möglich, wenn wir Frieden bewahren, wenn wir den Frieden aufrichten, auch in unserem Herzen zuerst, aber dann auch im Miteinander. Kolosser 3, da lesen wir das. Der Friede, zu dem ihr berufen seid, soll in euren Herzen regieren. Also er soll die Herrschaft übernehmen, er soll da sich auswirken. Und dann können wir natürlich auch zueinander Frieden oder miteinander Frieden halten. Das Band des Friedens, wir wollen mal das nächste Bild uns anschauen. Die Quelle des Friedens, könnte man auch sagen, verläuft ja zunächst vertikal und dann horizontal. Und da sehen wir, das ist ein Kreuz. Vertikal und horizontal verläuft also oder ist die Quelle des Friedens angelegt. Paulus betont das so im Kolosserbrief, auch im Epheserbrief, dass wir durch Christus mit Gott versöhnt sind. Und das ist das Großartige. Gott hat Frieden gemacht für uns alle, durch das Kreuz. Und dann wird auch noch ergänzt durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und beides stellt uns rein, sündlos oder tadellos vor sich hin. Man könnte ja auch übersetzen, dass wir aufrecht stehen können. Durch das Kreuz und durch das Blut können wir aufrecht stehen vor Gott, weil Gott ist mit uns versöhnt. Wir sind nicht mehr Fremde, wir sind auch keine Feinde, wir sind Bürger, wir sind Hausgenossen, wir sind Gott bekannt, von Gott geliebt. Gott ist versöhnt und in der Begegnung mit ihm bedeutet das Frieden für unser Herz. Vor allem auch durch die Vergebung unserer Schuld. Der Engel verkündet es ja schon, als Jesus geboren wurde. Ihr wisst um diesen Satz, Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir wissen also, diese Freundschaft mit Gott, dieses Wohlgefallen, was auf uns kommt, das haben wir in Christus. In Christus sind wir Gott angenehm. In Christus schaut Gott freundlich auf uns, wird er zu unserem Vater. Wir werden seine Kinder. In Christus erfahren wir den Frieden mit Gott, einen versöhnten Gott, nicht mehr als Richter tritt er auf, sondern als der versöhnte Vater. Und wir sind die Kinder. Also diese Vertikale, ja? Diese Vertikale, dass wir als Gläubige, als in Christus Seiende mit Gott versöhnt sind, ist die Quelle unseres Friedens. Und wir sollten darauf achten, dass der Friede in unserem Herzen sich wirklich auch breit macht und uns erfüllt, dass wir, weil wir versöhnt sind, weil wir gerecht gemacht sind durch Christus, wirklich auch Frieden in unserem Herzen haben. Die höchste Autorität im Kosmos oder mal sagen es jetzt mal auch in der Himmelswelt, im Jenseits, das ist ja noch viel größer als unser Kosmos. Diese größte Autorität über alles, was da sein hat und da ist, diese größte Autorität ist versöhnt mit dir und mit mir in Christus. Und das ist eine ganz großartige Botschaft, die wir auf uns wirken lassen sollen. Und das ist die Voraussetzung dann auch für die horizontale Ebene. Das sagte ich schon, dass wir also auch miteinander Frieden haben, eine Zusammengehörigkeit entwickeln können. Die ersten Christen lebten ja diesen hohen Standard. Und ich weiß nicht, ob der nochmals jemals in der Kirchengeschichte so erreicht wurde, wie unter den ersten Christen. Natürlich gibt es auch Wohngemeinschaften, ja, wo Christen zusammen sind. Aber da lesen wir in Apostelgeschichte 2 ganz erstaunliche Tatsachen. Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel, lobten Gott mit einer Stimme. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer wollte etwas von seinem Besitz behalten, sondern sie teilten alles miteinander. Was für eine Qualität, was für ein Standard der Einheit. Nun können wir sagen, es waren damals alles hauptsächlich auch Judenchristen, die schon auch völkisch zusammengebunden waren. Aber durch Christus wird das vertieft. Und Paulus hat nun das Anliegen, dass das auch noch auf die Heidenchristen übertragen wird. Und dass der Zaun, so sagt er einmal, niedergerissen ist zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Und dass sie eins gemacht sind zu einem Leib und wiederum durch das Kreuz und durch das Blut, so sagt es Paulus. Eine Nachbarin, sie gehört zum Pflegedienst unserer Stadt in Schönheide, erzählte von einer älteren Dame, die ihr das Arbeiten sehr schwer machte. Sie ist sehr gläubig, gehört zur Ajangs-Gebetsgruppe mit dazu. Und diese alte Dame, sie klagte also ständig und nichts konnte man ihr gut genug machen. Und das war also sehr schwer dann für die Schwester vom Pflegedienst. Und da überlegte sie und ich habe den Eindruck, sie wurde inspiriert von dem Heiligen Geist. Was kann ich tun, um hier Frieden reinzubringen in dieses spannungsgeladene Verhältnis? Am nächsten Morgen begrüßte sie also dann diese ältere Dame und sie nahm sie in ihre Arme und drückte sie ganz herzlich mit den Worten, sie haben es wirklich schwer. Das war also das, was der Herr ihr gezeigt hatte, was ihr Anliegen war, Frieden hineinzubringen in dieses gespannte Verhältnis. Am Tag darauf wurde sie von der älteren Dame mit einem Strauß Blumen empfangen. Und sie bedankte sich für das in die Arme nehmen, für diese herzliche Begrüßung, Frieden, Einvernehmen, auf den anderen zugehen. Das ist ein Stück unser Auftrag. Ein starkes Band des Friedens oder der Zusammengehörigkeit, hatte ich schon gesagt, war ja unter den ersten Christen vorhanden, aber auch Jesus selber hatte dieses starke Anliegen für die Einheit. Wenn wir das in Matthäus 23 zum Beispiel lesen, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt waren. Alle hatten sie dieses Anliegen, ja, Israel zu erwecken, Gott zurückzuführen. Und dann sagt er, wie oft wollte ich dich versammeln, wie eine Henne ihre Küklein unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Wir spüren das Bestreben des Herrn. Wie oft, lesen wir extra, ja? Also es war nicht ein einmaliges Bemühen, sondern ein ständiges Bemühen des Herrn, Israel ein Stück zu erwecken, zusammenzuführen unter seine Sendung, unter seine Rettung und hinein in das Reich Gottes, was er mit ihm mit neuer Qualität anbricht. 82 Stellen im Neuen Testament sprechen vom Himmelreich oder von dem Reich Gottes, was Christus bringt und wo er hineinruft. Das war sein Anliegen, dort in Einheit Menschen zusammenzuführen. Und die stärkste Passage über die Einheit finden wir ja im hohenpriesterlichen Gebet. Ist uns ja bekannt, dass Jesus dort betet: Heiliger Vater, ich bitte für alle, die durch dein Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, und zwar in dieser Qualität, wie ich und du, mein Vater, wie wir eins sind, dass sie in uns eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Sie spüren auch hier das Gebet des Herrn für die Einheit der Gläubigen. Es ist schon ein Auftrag, den wir haben. Wir werden auch gleich sehen, die Einheit ist ja gegeben. Aber sie zu bewahren, ist uns anvertraut. In Kapitel 2, 15, da betont Paulus, hat es schon gesagt, Christus hat Frieden gemacht und hat die Trennwand beseitigt zwischen Juden und Heiden, also zwischen Nationen, zwischen den Völkern. Er hat die Trennwand beseitigt und aus beidem, also aus Juden und Heiden, einen neuen Menschen geschaffen und beide in einem Leib miteinander versöhnt. Also das ist ein ganz starker Akzent. Wir sind eigentlich alle zu einem Leib zusammengefügt. Und das, weil wir mit Gott versöhnt sind, auch einander Frieden schenken und Frieden bewahren. In Südafrika ging also ein Pastor, das war damals in dieser Zeit, wo also auch die Schwarzen immer noch verfolgt wurden, Apartheid-Regime, und ging also regelmäßig ins Gefängnis. Und einer der schwarzen Gefangenen, er bekehrte sich und er wollte nun das Abendmahl feiern. Und alles wird vorbereitet von dem Pastor. Und dann kommt der Häftling unter Begleitung eines weißen Wärters. Er war also schwarz und ein weißer Wärter führt ihn da rein in diesen extra für ihn vorbereiteten Raum. Und der Pastor fragt nun den Wärter, ob er am Abendmahl mit teilnehmen möchte. Und er sagte ja. Und darauf bricht also der Pastor das Brot für alle drei. Und er reicht dann auch den Kelch zuerst dem Gefangenen und dann auch dem Anwärter oder dem Wärter, dem Aufseher, reicht er dann auch den Kelch. Und alle trinken sie aus einem Kelch. Und nun kommt das Entscheidende, Interessante, zum Segensgebet reichen sich die drei unterschiedlichsten Männer, ja, reichen sie sich die Hand und wünschen sich den Frieden Gottes. Einheit im Gefängnis. Unter größten Gegensätzen, könnte man sagen. Trinken sie alle aus einem Kelch, aus dem Kelch der Versöhnung. Schwarz, weiß, Gefangene, Wärter, der Pastor. Alle stehen sie unter der Liebe Gottes. Und die verbindet sie miteinander. Also das war für mich ein sehr, sehr wertvolles Beispiel, was der Daniel Aderholt im Kalender auch berichtet hat, wenn ihr den lest. Schon in Psalm 133 wird etwas deutlich. Dort lesen wir nämlich: Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und jetzt kommt das Entscheidende, denn dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Nicht nur, dass dort Segen vorhanden ist und Segen sich auswirkt. Gott hat seinen Segen befohlen, dort hinein, wo Brüder und Schwestern, sagen wir jetzt, die Schwestern nehmen mit rein, ja, wo sie zusammen in Einheit leben, den Frieden bewahren. Das ist also ganz wichtig für uns, diese Qualität aufzuweisen. Zweitens, wir sehen das nächste Bild. Die Einheit ist möglich durch den Geist. Oder man könnte auch sagen, durch die neue Geburt. Ich habe hier jetzt also ein Baby mitgebracht, das gerade erst geboren wird, der erste Schrei dieses Babys. Wir lesen in 1. Korinther 12, Vers 13 diesen ganz erstaunlichen Vers. Er ist mir sehr wertvoll. Durch einen Geist seid ihr alle zu einem Leib getauft. Wir müssen hier nicht zuallererst an die Wassertaufe denken. Meistens wird das auch so ausgelegt. Aber dieses Wort Baptizo, was hier steht, meint ja eigentlich auch eingetaucht oder eingegliedert. Durch den Geist seid ihr eingegliedert, eingetaucht in den Leib. Das ist hier das, was Paulus sagen will. Also der Heilige Geist führt uns zusammen. Der Heilige Geist bildet eine Gemeinde. Es ist das Bestreben des Heiligen Geistes, dass wir in Einheit zusammen sind, eines Geistes auch sind. Und er gibt da auch dieses Zeugnis in unser Herz, dass wir Gottes Kinder sind und miteinander unterwegs sein dürfen zu dem gleichen Ziel. Paulus spricht auch von den Früchten des Geistes. Ihr kennt sie, Galater 5 werden sie aufgezählt. Und ich will jetzt nicht auf die einzelnen Früchte eingehen. Sie sind ja angelegt in jedem, der von Neuem geboren ist. Wer den Geist Gottes empfangen hat, der empfängt die Früchte des Geistes. Sie werden in ihm wachsen, sie sind in ihm angelegt. Und es ist ja auch der Charakter Jesu, haben wir schon darüber öfters gehört. Und diese Früchte sind gemeinschaftsbegründend. Liebe, Friede, Freude, Selbstbeherrschung, Güte, Barmherzigkeit. All diese Dinge begründen Gemeinschaft. Also, wenn der Geist Gottes in uns lebt und die Früchte des Geistes sich auswirken, haben sie ein Ziel, das Miteinander zu stärken und stark zu sein, auch gerade durch das Miteinander. Ich lese ein erstaunliches Buch jetzt über die Nachkriegszeit, beziehungsweise es ist noch die Kriegszeit, und zwar in Pommern, in einer Stadt, ein Pfarrer, der unter den widrigsten Bedingungen die Einheit der Gemeinde bewahrt. Und wie er dort ja, den Soldaten, den Flüchtlingen, alle die wollen ja gerne noch ein Trostwort empfangen. Immer wieder, jeden Morgen neu, sie stärken lässt vom Geist, um die Flüchtenden zu trösten. Und dann kommt er selber in die Gefangenschaft und er stirbt dann auch in einem Lager an einer Seuche, die sich dort breit gemacht hat. Aber bis zum Schluss, auch in seinem Abschiedsbrief an seine Frau, ja, wird es so deutlich, wie stark er im Geist ist und wie getröstet er ist, um dann auch trösten zu können. Dieser Brief wurde dann der Frau überreicht von einem Mitgefangenen, der später freikam. Erstaunlich. Gott wirkt diese Einheit durch die Früchte des Geistes und wir werden gemeinschaftsfähig, wenn diese Früchte in uns gewachsen sind. Wer aus dem Geist geboren ist, er sucht die Gemeinschaft, um in ihr zu leben und in ihr zu dienen. Der neue Mensch in Christus wird Einheit bewahren. Und das ist das Nächste, was wir uns anschauen, das nächste Bild. Die Einheit besteht schon. Das sagt ja auch Paulus, die Einheit besteht durch das Band des Friedens. Sie ist also gegeben. Wir müssen sie nicht anfertigen, nicht produzieren. Der Heilige Geist bewirkt und schmiedet über alle Generationen oder in jeder Generation ganz neu, bis die Vollzahl der Heiligen eingegangen ist. Er schmiedet die Gemeinde zusammen. Und er will eine Braut dem einen Bräutigam einmal darstellen, ja, ohne Flecken und Runzeln. Das ist sein Anliegen. Und das ist hier großartig, wie das der Geist Gottes bewirkt. Ja, er wirkt also, dass die Gemeinde Bestand hat, auch in Verfolgungszeiten. Auch dann, wenn Irrlehren sich breit machen, wenn Probleme und ja, auch Konflikte aufstehen, wird er immer wieder zur Einheit hin und zum Frieden hin wirken und sie auch anstoßen, diese Anliegen. Also nur der Geist weiß, wer zur Gemeinde gehört. Oder Christus, das Haupt, ja, weiß, wer zu seinem Leib gehört. Wir müssen also vorsichtig sein in der Beurteilung, wen wir anschließen oder ausschließen, wen wir einschließen oder ausschließen. Ein Kriterium ist ja, dass man sie an ihren Früchten erkennen soll. Wer also wiedergeboren ist an den Früchten des Geistes, hatten wir ja gerade auch davon geredet. Aber diese Früchte, die sind zunächst angelegt und sie müssen wachsen, sie müssen sich entfalten. Und wir sollten niemand aufgeben. Ja? Wir nicht. Wir sollten immer wieder auch beten, auch für die, die gefährdet sind. Ja? Vielleicht auch aus der Gemeinde sich entfernt haben. Es ist mir ein großes Anliegen. Ich bete jeden Morgen für die Leute, die am Rande der Gemeinde stehen. Und es sind viele. Ja? Wir sollten dieses Anliegen auch haben, dass sie in die Mitte geführt werden, dass die Schwachen gestärkt werden. Und das vierte und letzte, was wir uns sagen wollen, wir kümmern uns, nächstes Bild, wir kümmern uns und übernehmen Verantwortung, die Einheit zu bewahren und zu gestalten. Im Neuen Testament finden wir eine Fülle von Aussagen, die die Einheit betonen und auch eine besondere Verheißung daran knüpfen. Ich denke zum Beispiel an das ganz bekannte Wort Matthäus 18, Vers 19. Wenn zwei unter euch was werden? Eins werden. Worum sie bitten wollen oder bitten werden, soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Dann ergänzt der Herr noch, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei eins werden, da ist auch an die Ehe gedacht, ja, aber auch an unser Miteinander. Es ist noch eine, hat noch eine viel größere Verheißung, wenn eine Gemeinde von 50 Leuten in einem Anliegen, ihr habt eins genannt, ja, vorhin haben wir dafür gebetet, wenn sie da eins werden und gemeinsam das vor den Herrn tragen, durch Glauben und durch ihre Worte auch des Gebetes, das hat Verheißung. Und hier steht sogar, es wird ihnen widerfahren. Gott ist treu, der auf solche Gebete hört. Und ich denke an 1. Korinther 12, Vers 25. Die Schwachen in die Mitte der Gemeinde, damit keine Spaltung sei im Leib, sondern die Glieder Sorge füreinander tragen oder Sorge füreinander haben. Also die Schwachen, das ist meistens so das Problem bei einer Kette, die zerreißt ja unter Belastung bei ihrem schwächsten Glied. Und deshalb sagt Paulus, sollen die Schwachen in die Mitte der Gemeinde, sie sollen die besondere Bewahrung erleben, ja, sie sollen ja, zusammengefügt sein und sich auch füreinander oder miteinander auf dem Weg gestellt wissen, durch die Starken auch, die sie für sie sorgen, damit keine Spaltung entsteht im Leib. Oder 1. Korinther 1, Vers 10, redet einmütig, gleichgesinnt. Man könnte hier auch übersetzen, redet kameradschaftlich, dass man sieht, dass ihr völlig zusammengefügt seid. Ein sehr wertvolles Wort. Ja? Also wir können das in unserem Reden übereinander und miteinander sichtbar machen, wie sehr wir zueinander stehen und zusammengefügt sind. Oder Römer 12, Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander. Hebräer 12, Vers 14, die Jahreslosen, jagt dem Frieden nach. Ja, und dort steht auch noch, mit allen, ja, gegen jedermann, sagt einmal Paulus auch, sollen wir eigentlich Frieden haben. Oder 1. Petrus 3, Vers 8, endlich aber seid alle vereint. Das sind starke Worte. Die Einheit wird von den Aposteln innerhalb der Gemeinde sehr hoch bewertet. Und zum Schluss noch eine Stelle aus Offenbarung Kapitel 7. Dort wird uns ja beschrieben, das Ziel des Volkes Gottes. Und sie stehen in Einheit und Anbetung vor dem Thron Gottes. Und ich sah eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation, jeder Sprache und jedem Stand standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, Heil unserem Gott und dem Lamm auf dem Thron. Einmal werden wir alle miteinander, ja, vor dem Thron Gottes stehen. Schwarz, weiß, rot, gelb, alle Nationen, alle Sprachen, so lesen wir es hier. Und sie werden in einem Lied, in dem Loblied des Lammes zusammengefügt sein. Und das ist eigentlich das Ziel, was Gott sich vorgenommen hat. Das Ziel auch unserer Erlösung. Gemeinsam als ein Volk vor Gott zu stehen, mit weißen Gewändern, gerecht gemacht. Und wir wären ja Narren, wenn wir das nicht in dieser Zeit schon beachten würden. Wir sind dann gegen den Willen Gottes und gegen das Bemühen des Heiligen Geistes. Und deshalb, wir können schon Kritik üben. Das will ich jetzt nicht unter den Tisch kehren. Aber sie sollte konstruktiv sein. Ne? Sie sollte auf das eine zielen, nämlich die Einheit herzustellen, zu bewahren. Ne? Und auch die Schwachen oder auch die Starken, die dann vielleicht die Einheit sprengen möchten, ja, auch da zur Korrektur zu rufen. Einheit hat 7 feste Größen und das zählt dann Paulus auch auf. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Wo sind die Grenzen der Einheit? Ganz allgemein können wir sagen, dort, wo das Wort Gottes und der Wille Gottes, wo seine Ziele und seine Vorstellungen missachtet werden, ja, ignoriert oder vielleicht sogar umgedeutet, ja, werden, dort ist eigentlich Einheit in Gefahr. Und wir können nicht Einheit auf Kosten der Wahrheit leben wollen, ja. Sie muss eine Einheit sein durch das Wort und durch den Geist. Und der Geist und das Wort gehören zusammen und sind die Voraussetzung für geistliche, biblische Einheit. Von Augustinus stammt ja dieses Wort, vielleicht kennt ihr es, was jetzt nochmal eine Zusammenfassung sein soll, dessen, was ich gesagt habe. Im Wesentlichen Einheit, im Nebensächlichen auch Freiheit. Aber in allem die Liebe. Ein etwas anderer Wortlaut lautet im Großen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem die Liebe. Die Liebe verbindet uns. Amen.